SRF 2 Kultur. Zur heutigen Ausgabe von Reflexe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz.
Lörrach und der Nationalsozialismus, so heißt eine Ausstellung, die derzeit in der Basler Grenzstadt Lörrach zu sehen ist. Lörrach und der Nationalsozialismus, so heißt auch eine Studie, die der Freiburger Historiker Robert Neissen jetzt vorgelegt hat. Herr Neissen, im Jahre 2009 beauftragte Sie die Stadt Lörrach, die Geschichte der Kommune in der Nazizeit aufzuarbeiten. Warum und warum so spät?
Der späte Zeitpunkt erklärt sich vor allem daraus, dass man lange Zeit doch ein wenig Angst hatte, dieses heiße Eisen Nationalsozialismus anzufassen. Man darf ja nicht vergessen, dass es in jeder deutschen Gemeinde Personen und politische Kräfte gab, die den Nationalsozialismus aktiv unterstützt haben. Und da gab es natürlich sehr, sehr viele persönliche Involvierungen, auch von Familien, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg vor Ort eine sehr, sehr prominente Position hatten, sehr angesehen waren. Und da war es natürlich dann etwas heikel, wenn man mal geguckt hat, was die lokalen Eliten und Honorationen zum Teil vor 1933 gemacht haben. Es war eigentlich so, dass alle lokalen Honorationen den Nationalsozialismus aktiv unterstützt haben, aber eben doch ein Teil. Und da war es dann eben doch ein bisschen heikel, wenn man dann gemerkt hat, dass angesehene Bürger vor 1945 den Nationalsozialismus aktiv befürwortet hatten und eben auch das Gewaltregime des Nationalsozialismus ideell oder finanziell und wie auch immer unterstützt hat.
Und der prominenteste Bürger, der auch sehr im Mittelpunkt Ihrer Untersuchungen steht, war der damalige Bürgermeister von Lörrach, Reinhard Boos,
ja,
der es ja irgendwie geschafft hat, nach dem Krieg sich so ein Image zu verleihen, ja, als sei alles gar nicht so schlimm gewesen.
Ja, ja, genau. Das war dann letztlich auch der Auslöser. Es gab immer wieder Diskussionen in Lörrach, wie denn letztendlich der Boos zu bewerten sei. Es gab ja auch dann eine intensive Diskussion im Gemeinderat, aber auch in der Öffentlichkeit, ob man Boos in die Fotogalerie oder in die Bildergalerie des Lörracher Rathauses aufnehmen sollte und wenn ja, in welcher Form. Dann gab es den Vorschlag, man hängt ein Foto auf und macht einen kurzen Begleittext, dass Boos eben in der Zeit des Dritten Reiches, die eben eine Gewaltherrschaft darstellte, Bürgermeister von Lörrach war. Da waren dann die Angehörigen von Boos damit einverstanden. Die haben gesagt, das käme so rüber, als wäre Boos letztendlich der Hauptverantwortliche für den Terror des Regimes gewesen. Und dann kam die Gemeinde zum Schluss, wir müssen es jetzt einfach mal ausführlich untersuchen von einem professionellen Historiker. Und wir müssen jetzt einfach mal wissen, was Sache ist. Und inzwischen war einfach die Bereitschaft auch da, sich offen diesen dunklen Kapitel der Lörracher Geschichte zu stellen.
Und es kam dabei heraus, dass Herr Boos wirklich eine der Hauptfiguren für die Nazis hier im Grenzgebiet war.
Ja, auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass der Reinhard Boos ja nicht nur Bürgermeister von Lörrach war, sondern auch Kreisleiter der NSDAP. Das waren also führende Parteifunktionäre auf Kreisebene. Also in dem Fall war das der Amtsbezirk Lörrach, wo er als Kreisleiter die wichtigste Person der Partei war und wo er dann auch aktiv zum Beispiel 1933 dafür gesorgt hat, dass die Repräsentanten, seien es jetzt Beamte oder Bürgermeister oder Polizeiangestellte des republikanischen Deutschland, der Weimarer Republik, von ihrem Posten relativ unsanft entfernt wurden. Da hat Boos zum Beispiel eine tragende Rolle gespielt und Boos war eben auch nicht so harmlos, wie er getan hat. Nach dem Krieg, er hat immer von sich behauptet, er hätte die Stadt Lörrach vor der ganzen Härte des Regimes geschützt. Es lässt sich aber im Gegenteil oftmals, nicht in allen Fällen, aber oftmals nachweisen, dass Boos immer wieder radikalisierend eingegriffen hat, interveniert hat, sei es bei der Verfolgung von Lörrachern, die das Regime in irgendeiner unvorsichtigen Minute kritisiert haben und dann denunziert wurden. Der war dann bei der Verfolgung meistens sehr rigoros, sei es, dass es um die Ausgrenzung der Juden ging, auch in rhetorischer Form, wo es dann gesagt hat, die Juden sind nicht Teil des deutschen Volkes, sie sind die Feinde des deutschen Volkes und entsprechend seine Verfolgung der Juden auch sozusagen für das Überleben der deutschen Nation. Das haben ja die Nationalsozialisten so gesehen.
Das ist ja überhaupt etwas so aus der neueren Geschichtsforschung, dass man heute viel mehr guckt. Früher hat man immer auf die Großen geguckt und hat gesagt, der Führer und ein paar Figuren waren an allem schuld hat so die Verantwortung leicht von sich und von der unteren Ebene wegbringen können. Aber heute weiß man, wie Sie gerade gesagt haben, dass die unteren Ebenen das oft noch erst recht angeheizt haben.
Ja, exakt. Also das kann man auch am Fall Boos sehr, sehr gut nachvollziehen, weil Boos des Öfteren wegen seinem radikalen Verhalten und seiner radikalen Rhetorik von der Landesregierung oder von der NSDAP-Gauleitung, ich sage es jetzt mal einfach, zurückgepfiffen worden ist, weil man das Gefühl hat, er geht zu weit und er verunglimpft zum Beispiel die Kirchen durch seine kirchenfeindliche Rhetorik zu stark. Da gab es auch mal einen konkreten Fall, wo er dann von Seiten des badischen Innenministers Pflaumer, der auch NSDAP-Mitglied war, dann gemaßregelt wurde, der dann gesagt hat, wir müssen berücksichtigen, dass weite Teile der christlichen Bevölkerung dem NS-Regime distanziert gegenüberstehen und da dürfen wir nicht zusätzlich nicht noch Öl ins Feuer gießen. Also bitte, Herr Boos, ich sage es jetzt mal so im übertragenen Sinne, mäßigen Sie sich.
Ne? Interessant fand ich, das habe ich bei Ihnen gelesen in der Studie, dass Boos, der entnazifiziert wurde und dann als Lörracher Bürger weiterlebte, hinterher, dass er 1959, also 14 Jahre nach Kriegsende, in den Gemeinderat gewählt wurde für die Freien Wähler mit dem zweitbesten Stimmergebnis. Ist das typisch für die nicht vorhandene Aufarbeitung von Vergangenheit?
Ja, es ist schon ein Stück weit typisch. Man kann sagen, dass die offene Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und auch der Rolle der Funktionäre auf der unteren Ebene erst in den 1960er Jahren wirklich gewagt hat. Da spielten aber auch verschiedene Ereignisse eine Rolle, wie der Auschwitz-Prozess oder der sogenannte Ulmer Einsatzgruppenprozess. Das waren Prozesse gegen Beamte oder gegen Lagerpersonal, was aktiv an der Ermordung der Juden beteiligt gewesen war. Also solche Ereignisse spielten eine Rolle. Natürlich dann auch die Frage der Kindergeneration. Was habt ihr im Dritten Reich gemacht? Und dann was ja dann entsprechend im Zuge der 68er-Revolte oder 68er-Studentenbewegung emotional und ideologisch dann aufgeheizt wurde, wo man dann vielleicht auch zum Teil über das Ziel wiederum hinausgeschossen ist und alle über einen Kamm geschert hat, ohne diese Schattierungen des Verhaltens entsprechend auch zu berücksichtigen. Also das kam erst in den 60er Jahren und als Boos 1959 gewählt worden ist, war zumindest in Lörrach noch keine wirklich aktive Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Dritten Reiches erfolgt. Und das erklärt diese enorme Zustimmung, zumal er ja eben auch wirklich ganz gut verstanden hat, sich als den harmlosen, letztendlich doch im Grunde vernünftigen Nazi im braunen Gewand darzustellen.
Dazu gehört ja auch, dass nach so einer schlimmen Zeit in einer kleinen Stadt wie Lörrach die Menschen zusammenleben müssen, die Opfer und die Täter, deren Angehörige müssen irgendwie, treffen sich in Schulen, treffen sich in den Sportvereinen und so. Lief das auch alles in einem eigentlich eher einer Atmosphäre der Verdrängung ab?
Man muss es sich ja nur vorstellen, Kirchengemeinderat von Lörrach, nehmen wir mal die evangelische Kirche, saßen natürlich auch die ehemaligen Nazis drin und saßen natürlich auch die ehemaligen Verfolgten in diesem Kirchengemeinderat. Oder ein weiteres Beispiel, es gab einen Lörracher Stadtrat, der Jude war, der zur selben Zeit wie Boos im Gemeinderat saß. Und die haben sich keines Blickes gewürdigt. Die Konfrontation zwischen Tätern und Opfern vor Ort ist ganz unmittelbar.
Also es ist eine spannende Aufarbeitung auch dieser Zeit. Aber lassen Sie uns, Herr Neißen, mal auf das Jahr 1933 zu sprechen kommen. Also gerade die Zeit vor 80 Jahren. Damals verteilten die Basler Sozialdemokraten an der Grenze zu Lörrach Flugblätter, auf denen stand: Schweizer Ausflügler, Stopp, keinen Schritt über die Grenze, meidet das Land der Unfreiheit, des Terrors, der Barbarei. Umgekehrt haben dann die Lörracher im Mai vor 80 Jahren dem Reichsstatthalter, also dem Gauleiter Robert Wagner, einen triumphalen Empfang bereitet, gerade in der Zeit. Was war denn das für eine Grundstimmung in der Basler Grenzstadt Lörrach? Die auf der einen Seite ist erkannt worden an der Grenze, da kommt Barbarei auf euch zu, da kommt Terror. Ja. Und auf der anderen Seite hat man diesen Terroristen, wenn man so will, zugejubelt.
Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich alle Deutschen, einschließlich der Sozialdemokraten und der Kommunisten, klar gewesen sind, mit welcher Konsequenz die Nationalsozialisten Kräften die Macht an sich reißen und monopolisieren würden. Da bin ich mir für den Mai 1933 nicht sicher. Das hatte zum Beispiel auch damit zu tun, dass die KPD davon ausgegangen ist, das hing mit der marxistischen Geschichtsphilosophie zusammen, der Faschismus, der deutsche Faschismus ist sozusagen das letzte Endstadium eines mit dem Tode ringenden Kapitalismus. Und tatsächlich viele Kommunisten sind davon ausgegangen, man würde nur noch ein, zwei Jahre warten müssen, würde sozusagen die kommunistische Revolution in den Schoß fallen, während die Sozialdemokraten immer auch auf Recht und Verfassung gepocht haben und einfach überschätzt haben, mit welcher Gewaltbereitschaft die Nationalsozialisten agieren würden. Auch im deutschnationalen Lager kann man gerade für die Monate April, Mai, Juni 1933 schon noch beobachten, dass man sich die Illusion hingegeben hat, die rechtskonservativen deutschen nationalen Kräfte würden in der Reichsregierung, die am 30. Januar in die Macht gekommen ist, nach wie vor ein gewichtiges Wort mitsprechen und haben die Machtergreifung missverstanden als den Machtertritt einer Regierung der nationalen Einheit, die also jetzt rechts von den Kräften der Arbeiterbewegung alle politischen Lager vereinigen würde. Und man muss natürlich auch sehen, dass es in den letzten Jahren der Weimarer Republik so eine Art Lähmungszustand des politischen Systems gegeben hatte. Es hat ja sehr viele wechselnde Regierungen gegeben. Die politischen Lager hatten sich stark bekämpft. Anstatt sich des Problems der Arbeitslosigkeit anzunehmen, zudem wurde die Arbeitslosigkeit mit völlig falschen Mitteln bekämpft. Mit der Austeritätspolitik von Brüning hat die Krise erheblich verschlimmert. Jetzt hatte man das Gefühl, es kann eigentlich nur noch besser werden, und die Nationalsozialisten hatten zu diesem Zeitpunkt schon erste Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ergriffen. Jetzt hatten die Leute tatsächlich die Hoffnung, jetzt geht es aufwärts. Gleichzeitig aber, man muss wirklich auch sich deutlich machen, im Mai 1933 glaubten viele, was jetzt nicht kommt, ist eine ganz, ganz schlimme, brutale Diktatur, sondern es ist ein autoritäres politisches System, in dem aber andere politische Kräfte, jetzt auch gesehen von der Arbeiterbewegung, ein erhebliches Mitwirkungs- und Mitspracherecht haben würden. Das war eben die große Illusion.
Die Menschen hatten ja damals so heilsgeschichtliche Sehnsüchte,
ja.
Also weg mit dem Liberalismus,
ja.
Oder
ja.
Weg mit der Macht der Gewerkschaften, Frauenemanzipation,
ja. Ja,
war ein
genau.
Thema, Materialismus, Atheismus,
ja.
Und so. Hat eine, sagen wir mal, provinzielle Stadt wie Lörrach, haben da die Menschen eher auf diese Themen reagiert als in den Großstädten?
Das lässt sich jetzt anhand der Quellen nicht nachvollziehen. Was sich schon nachvollziehen lässt, ist ein starker Antibolschewismus innerhalb des Lörracher Bürgertums.
Es gab eine starke KPD.
Genau, das hatte damit zu tun, dass die kommunistische Partei in Lörrach sehr stark war. Also das ist etwas, was man heute kaum noch weiß. Die waren im ganzen Grenzgebiet, ob es jetzt Weil ist oder Grenzach oder Lörrach, waren die sehr, sehr stark, einfach wegen der Industrie, die es dort gab. Textilindustrie, zum Teil Chemieindustrie. Da war die Arbeiterschaft sehr stark und auch sehr, sehr radikalisiert und hat ja zu großen Teilen die KPD gewählt. Deswegen gab es innerhalb der besitzenden Schichten, sage ich jetzt mal, eine starke Neigung hin zum Nationalsozialismus, weil der Nationalsozialismus ja sehr, sehr rigoros gegen die Arbeiterbewegung, sehr brutal, auch richtig brutal gegen die Arbeiterbewegung vorgegangen ist. Man muss leider sagen, es ist kein Ruhmesblatt für die Geschichte des deutschen Bürgertums, dass das von vielen Bürgerlichen, sage ich jetzt mal vereinfacht, begrüßt wurde. Vielleicht eine Sache noch, was vielleicht ganz gut verdeutlicht, wie die Nationalsozialisten sich als Wolf im Schafspelz dargestellt und inszeniert haben, ist die Kirchenpolitik. Man hat im April bis Juni 1933 sich noch als kirchenfreundlich gegeben. Die Parteibasis war sehr kirchenfeindlich, aber die Parteispitze auf Reichs- und Landesebene hat sich zu diesem Zeitpunkt bewusst als kirchenfreundlich gegeben, hat gesagt, wir beseitigen die ganzen Übel der Moderne, eben Prostitution, Promiskuität, Frauen oder Männer eben nicht in der Monogamie leben, dass der Atheismus nicht mehr würde sich weiter ausbreiten können. Das haben die Nationalsozialisten auch versprochen. Das heißt also, dass sich die, sagen wir mal, die konservativen kirchlichen Kreise davon auch eine Restitution deren Moral, wenn man so will, versprochen haben. Während sie gleichzeitig auch die Nationalsozialisten ja der Kirche in den Konkordatsverhandlungen, die im Frühjahr 1933 stattfanden, kirchenpolitische Autonomie eingeräumt haben. Kaum war das Konkordat etabliert, ist die Parteibasis wieder gegen die Priester und gegen Christen, die ihrer Sicht Feinde des Regimes waren, rigoros vorgegangen, vor die Häuser gezogen, hat die bedroht und so weiter. Ne? Also man sieht diese taktische Natur dieser kirchenfreundlichen Rhetorik.
Wie oft haben Sie denn bei Ihren Recherchen über Lörrach an Hannah Arendts berühmten Satz von der Banalität des Bösen denken müssen?
Also ich habe insofern oft an diesen Satz denken müssen, als es nicht immer nur die Anhängerschaft an die radikale nationalsozialistische Ideologie war, die die Menschen zum Mitmachen, sage ich jetzt mal, bewegt hat, sondern oft mal ganz eben banale Gründe, wie man hat sich Vorteile erhofft persönlich, wenn man in die Partei gegangen ist oder wenn man gute Beziehungen zur Partei gepflegt hat. Sei es auch, dass man ja nicht die Courage hatte, sich den Nationalsozialisten entgegenzustellen, obwohl man die Ideologie eventuell gar nicht geteilt hat. Das ist ja letztendlich auch das, was man als in Anführungszeichen banales Motiv werten kann. Also es darf nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die jetzt zum Beispiel Lörrach den Nationalsozialismus in irgendeiner Weise unterstützt haben, dass das wirklich hunderttausendprozentige Nazis waren, sage ich jetzt mal. Banal ist für meine Begriffe auch die Teilnahme der Lörracher an der Versteigerung des Eigentums der deportierten Juden, weil das für sicherlich für viele einfach, das war ein günstiges Schnäppchen. Ne? Da, die Zeit war so, viele Dinge gab es zu Beginn des Krieges schon nicht mehr zu kaufen. Und da hat man plötzlich gesehen, aha, guck mal, da kann man jetzt billig irgendwie Bettgarnitur erwerben oder einen schönen Schrank oder so. Und dann, also es war für mich auch oftmals ganz banaler Beweggrund, sich billig zu bereichern, sage ich jetzt mal, der die Lörracher dazu bewegt hat, an diesen Versteigerungen teilzunehmen.
Herr Neissen, ein Teil Ihrer Forschung bezog sich auf Lörrach als Grenzstadt des Dritten Reiches. Lörrach wollte damals Größe zeigen gegenüber dem viel größeren und mächtigeren Basel. Und der Bürgermeister Boos, der nach Beginn des Zweiten Weltkrieges dann auch ein sogenannter Gauredner wurde, der hatte Vorstellung von einer Grenzbereinigung damals im deutschen Südwesten. Ja, ja. Er nannte die Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland geradezu polnisch und wollte sie beseitigen. Was war denn das für eine Ausgangsposition? Wie lebten damals Basler und Lörracher miteinander in dieser Zeit?
Also gehen wir vielleicht mal vom Ende der Weimarer Republik aus, um dann vor diesem Hintergrund, vor diesem Kontrast die Veränderung besser skizzieren zu können. Es gab bis zum Ausbruch des Nationalsozialismus einen sehr, sehr regen Austausch zwischen Baslern und Lörrachern. Es bezieht sich auf verschiedene Ebenen. So wie heute sind die Basler nach Lörrach zum Einkaufen gefahren. Die Basler sind am Wochenende in die Lörracher Ausflugslokale gegangen, ja, gerade für die Riener und Bettinger. Also das sind ja zwei Orte, die in unmittelbarer Grenznähe sind. Für die war das selbstverständlich, über die Grenze zu gehen, dort einzukaufen und eben auch Kaffee zu trinken, Essen zu gehen, etc.
Also vorher eigentlich so wie heute wieder?
Ja, kann man schon sagen. Es gab auch zum Beispiel Riener Landwirte, die die Stadt Lörrach mit Milch beliefert haben. Ne? Gab es, ne? Es gab Landwirte, die Ländereien auf Lörracher Gemarkung hatten. Es gab natürlich sehr, sehr viele verwandtschaftliche Beziehungen. Viele ehemalige Lörracher lebten in Basel, zum Teil lebten auch Basler in Lörrach. Zu diesem Zeitpunkt natürlich dann auch zu Beginn des Dritten Reiches. Und diese Beziehungen sind durch die Abschottungspolitik der Nationalsozialisten im Dritten Reich doch stark behindert und eingeschränkt worden. Also zum einen gab es natürlich diese ideologische Polarisierung zwischen dem freien Basel und dem diktatorischen Lörrach. Sie haben ja auch dieses Flugblatt erwähnt, der Schweizer Arbeiterzeitung war es, glaube ich.
Ja, und die Sozialdemokraten haben das auch verbreitet.
Genau. Was davor gewarnt hat, in den Lörrach einkaufen zu gehen. Also es gibt auch einen Vermerk von dem Bürgermeister Gras, es war der Vorgänger von Boos, der im Juni 1933 von seinem Amt entfernt worden ist. Der hat im Mai geschrieben, also man merkt schon, dass die Basler jetzt weniger nach Lörrach kommen. Es gibt also erste Einbrüche bei Lörracher Läden und zum Beispiel auch bei Lörracher Kultureinrichtungen, die von Baslern besucht wurden.
In der Zeit waren ja auch die Deutschen relativ unverfroren, haben also 1933 die Hakenkreuzfahne am Bahnhof von Rhin aufgehängt und auch am badischen Bahnhof in Basel. Ja. Dann wurde in Deutschland die Basler Nachrichten und die Basler Nationalzeitung auch verboten. Also es gab auch Grenzzwischenfälle dann immer wieder. Also die Stimmung war relativ gereizt. Lässt sich den Herrn Neissen anhand von so einer Grenzstadt wie Lörrach das definieren, was die Nazis so als Grenz Auslandideologie bezeichnet haben.
Ja, es gab Bestrebungen, das haben Sie ja auch zum Teil schon erwähnt, Lörrach und Großraum umzuformen. Ein Mittel davon waren zum Beispiel Eingemeindungen. Gleich 1934 hat Boos versucht, die umliegenden Gemeinden nach Lörrach einzugemeinden, um die Stadt Lörrach größer zu machen. Und es gab auch den Plan, im Norden der Stadt, auf einer Anhöhe, die man eben auch von der Schweiz aus gut hätte sehen können, ein monumentalistisches architektonisches Ensemble zu errichten, in einer faschistischen Monumentalarchitektur mit neuen Stadthalle, mit Gebäuden der Partei, in einem neuen Arbeitsamt, ja, um sagen, die Macht des nationalsozialistischen Deutschland gegenüber der Schweiz sozusagen symbolisch zu präsentieren. Das ist eindeutig Ausfluss dieser nationalsozialistischen Grenzlandpolitik. Es gab auch Bestrebungen, das Lörracher kommunale Kulturleben aufzuwerten. Das hatte den Hintergrund, dass auch wieder ausgehend vom Ende der Weimarer Republik und der frühen Zeit des Dritten Reiches sehr, sehr viele Lörracher nach Basel ins Theater gegangen sind. Und da konnten sie natürlich alle Stücke anschauen, die von Autoren stammten, die in Deutschland schon längst verboten waren. Sie konnten sogenannte entartete Kunst angucken und so weiter. Das wollte man unterbinden, hat versucht, ein eigenes Kulturleben einzurichten, hat eine eigene Konzertreihe ins Leben gerufen, vor allem unter der Federführung des nationalsozialistischen Kampfbunds für deutsche Kultur, also der Name sagt eigentlich schon ziemlich alles, also eine Konzertreihe einzurichten, eine eigene Theaterreihe, ein eigenes Theater auch, einen eigenen Ensemble zu etablieren. Es ist aber, wie man weiß, doch größtenteils gescheitert, weil, wie aus bestimmten Vermerken hervorgeht, nach wie vor einfach viele Lörracher nach Basel ins Theater und in die Konzerte gegangen sind. Also die Grenze war ja schon noch offen, gerade im kleinen Grenzverkehr. Also das galt für die Bewohner, die im Umkreis von 15 Kilometer von der Grenze weg wohnten. Im sogenannten kleinen Grenzverkehr konnte man, wenn man so einen sogenannten Tagesschein hatte oder wenn man eine Dauerbewilligung hatte, konnte man relativ problemlos nach Basel fahren bis 1939. Diesen nach wie vor ins Basler Theater gegangen und da hat sich dann die örtlichen Parteifunktionäre ziemlich aufgeregt. Und da gab es auch sogar mal einen Brief, der kam dann allerdings vom Kultusministerium in Karlsruhe an die Direktion des Hebel-Gymnasiums, wo drin stand, wir haben festgestellt, die Lörracher Lehrer gehen nach wie vor noch nach Basel ins Theater. Das ist ja eine Schande und das kann so nicht bleiben. Ja.
Die große Ernüchterung der Lörracher kam dann wahrscheinlich auch erst, als die Grenze wirklich völlig zu war, 1939, ja, und als der Krieg begann.
Also das war sicherlich mit ein Grund, warum dann das Regime nochmal an Popularität verloren hat, weil man es eben gewohnt war, in der Schweiz einzukaufen, seine Verwandten zu besuchen und so weiter. Aber was sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, ist die lange Zeit immer noch schlechte wirtschaftliche Situation in Lörrach. Selbst als in anderen Regionen und Städten Deutschlands, vor allem in anderen Industrieregionen, sich die wirtschaftliche Lage gebessert hatte und die Arbeiter zum Teil auch Reallohnzuwächse hatten erzielen können, war die Situation der Textilindustrie in Lörrach sehr, sehr schlecht. Es gab Kurzarbeit, was insofern fatal war, als es einen Lohnstopp gab. Das heißt, also man konnte den Lohnausfall, der durch die Kurzarbeit entstanden ist, nicht kompensieren durch Mehrarbeit. Und es hat dazu geführt, dass die soziale Lage der Arbeiterschaft in Lörrach sogar noch schlechter war als am Ende der Weimarer Republik. Macht man sich nicht klar. Man denkt ja immer, ja, dann kam der Hitler an die Macht und dann wurde die Arbeitslosigkeit rasch bekämpft und allen Schichten ging es besser. Das ist Unsinn, zumindest für Lörrach absoluter Unsinn. Die soziale Lage der Arbeiterschaft blieb schlecht und hat verhindert, dass die Lörracher Arbeiterschaft dann auch die Schikanen gegen die Kirche hat dem Regime doch bei vielen christlich eingestellten Lörrachern erhebliche Sympathien gekostet. Dann natürlich auch das Erwachen, was dann im Sommer und dann im Spätherbst 1933 kam, im sogenannten deutsch-nationalen Lager, zumindest in Teilen des deutsch-nationalen Lagers, das entgegen der Illusion, die man sich noch im Frühjahr 1933 gemacht hatte, der Nationalsozialismus sehr, sehr brutal auch gegen die anderen politischen Kräfte am rechten Rand des politischen Spektrums vorgegangen ist.
Ein sehr spannender historischer Rückblick auf Lörrach und Basel in der Zeit des Nationalsozialismus. Besten Dank, Robert Neissen, für dieses Gespräch. Was mit der Schweiz an sich geschehen wird, darüber entscheidet der Führer, hatte groß getönt, mal der Lörracher Bürgermeister Boos. Wir wissen, dass es zum Glück für Basel und die Schweiz gut gegangen ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.